Kennst bestimmt das Gefühl, wenn du morgens nach so einem besonders wilden, besonders aufregenden, farbenfrohen, mysteriösen oder auch, sagen wir mal ganz ehrlich, abstrusen Traum aufwachst und dir denkst, was zur Hölle war das? Was soll ich mit dieser Flut an Bildern, Eindrücken, Emotionen und in Anführungszeichen zufälligen Bildern und Symbolen anfangen? Was soll ich damit? Genau diese Frage wollen wir heute klären und damit herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Rathgeber, ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir hier die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, voller Klarheit und voller Tiefsinn. Heute im virtuellen Radio Tiefsinn Studio habe ich den Christian Kasper und es dreht sich, wie gesagt, alles rund um Träume. Alles, was du wissen musst zur Traumdeutung, zur Traumbedeutung, zur Traumanalyse, wie das alles funktioniert, klären wir heute und haben mit Christian Kasper den perfekten Experten am Start. Der Christian ist zertifizierter Breathwork Facilitator, ist Coach und seine Arbeit umfasst ein großes Spektrum an Tools, die dir helfen, zu deiner inneren Weisheit zu kommen. Da unter anderem Breathwork, Traumarbeit, Meditation, Solitude-Praktiken und. Wir starten die ganze Reise von heute bei Christians ganz persönlicher Reise, seiner persönlichen dunklen Nacht der Seele. Sprechen natürlich auch über Breathwork, über alte chinesische Philosophien, über Psychedelics und dann ganz intensiv rund um Träume, warum man sich überhaupt die Arbeit machen sollte, auf seine Träume zu hören, seine Träume aufzuschreiben, sich mit seinen Träumen zu befassen. Wie das genau funktioniert und wie die Bedeutung deiner Träume funktionieren, was die verschiedenen Funktionen von Träumen sind. Und eigentlich mehr oder weniger eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sodass du alles an der Hand hast, um auch deine Weisheiten aus deinen Träumen zu ziehen. Und darüber hinaus klären wir, warum so Schema F Traumanalysen aus dem Internet für einen Arsch sind. Und alle Schritte zu Verständnis deiner Träume. Es geht auch viel um Carl Jung, es geht viel um archetypische und mystische Träume. Und ja, ihr merkt, ich liebe einfach dieses Thema. Es war eine super geile Unterhaltung. Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr angenehm, es wurde sehr deep. Genau mein Ding. Und ich weiß, dass es auch vielen von euch gefallen wird, dass es dir gefallen wird. Und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Christian, Kasper, herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn, mein Lieber. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung. Das freut mich sehr.
Sind direkt hier, das mache ich immer ganz gern, mit einer kleinen Breathwork-Session gestartet. Breathwork-Session ist übertrieben. Wir haben ein paar gemeinsame Atemzüge gemacht. Aber es ist immer spannend, wie drei saftige, geile Atemzüge einen doch wieder so runterbringen und so miteinander connecten. Und in deiner Arbeit spielt ja auch Breathwork unter anderem eine Riesenrolle. Du bist Depth Coach, machst Breathwork und Self-Exploration. Und kannst du mal in eigenen Worten vielleicht zusammenfassen, um was dich deine Arbeit dreht, was dich daran so begeistert und was dich zu dieser Arbeit gebracht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was alle diese drei Dinge, die du genannt hast, miteinander verbindet, ist tatsächlich die Self-Exploration. Ob es jetzt im Coaching ist oder im Breathwork oder in meiner eigenen Praktiken, es geht immer um Self-Exploration. Und das ist etwas, wo ich mich schon immer hingezogen gefühlt habe. Ich habe ein ziemliches introvertiertes Wesen. Von daher habe ich auch immer sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht. Bin auch sehr, sehr neugierig und habe auch mal viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich bin auch in einem Umfeld aufgewachsen, was ziemlich open-minded war. Meine Mutter, die ist sehr interessiert an spirituelle Praktiken, wie zum Beispiel Meditation, Reiki, Klangschalenmeditation oder Klangschalenmassage. Also von daher bin ich da schon so ein Setting aufgewachsen.
Bist direkt im Weihrauch.
Ich bin im Weihrauch aufgewachsen. ein bisschen geil. Zu tief in den Topf gefallen und jetzt ja. Für mein Leben mit mir. nee, ganz so ist es nicht, aber es hat mir auf jeden Fall nochmal so eine neue Welt von Anfang an eröffnet, die wir normalerweise in unserer Kultur nicht so gezeigt bekommen, nicht so direkt. Ne? Normalerweise sind wir so sehr fokussiert auf, was jetzt gerade direkt um uns herum passiert, anstatt mal zu gucken, was passiert tatsächlich in uns drin. Und das war für mich immer viel, viel faszinierender, als was jetzt um mich herum tatsächlich passiert, sondern was bewegt mich jetzt gerade in diesem Moment? Was passiert da jetzt gerade? Solche Dinge haben mich einfach schon von sehr, sehr früh an interessiert. Und das hat mich dann halt zu verschiedenen Praktiken gemacht, unter anderem Traumarbeit, aber auch natürlich Breathwork, wo ich dann einfach gemerkt habe, wie kraftvoll es tatsächlich ist, diese Atemtechnik zu benutzen, um nach innen zu kehren, um nach innen zu gucken und sich auch dann mit der Intuition in Verbindung zu setzen oder zu gucken, okay, was für Emotionen sind da gerade, die ausgedrückt werden möchten. Ja, solche Dinge, die haben mich da sehr, sehr fasziniert in diesen Arbeiten. Und darum bin ich dann jetzt auch zu diesem Punkt gekommen, wo ich mir entschieden habe, okay, das ist etwas, was ich tatsächlich auch den anderen Leuten bringen möchte, weil es für mich einfach so prägsam war.
Wie würdest du denn, ich meine, ich habe schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, aber ganz kurz, um diesen Begriff vielleicht für jeden zugänglich zu machen. Breathwork, was ist das?
Also Breathwork, je nachdem, wie du fragst, ne, wirst du eine andere Antwort bekommen. Breathwork, wie ich das praktiziere, das hat seine Wurzeln in der Arbeit von Stan Grof.
Okay. Faszinierend,
ja. Ja. Stan Grof war ein Wissenschaftler in den 60ern, 70ern und hat damals in den 50ern schon angefangen mit LSD zu arbeiten und dann auch durchgehend in den 60 oder Anfang der 60ern, bis es dann tatsächlich illegal war, nicht mal zugelassen war, damit zu experimentieren. Und er hatte damals, ich glaube, rund um 4000 Leute durch eine LSD-Erfahrung gebracht und hat dadurch halt auch sehr, sehr viele Transformationen in den Leben der anderen erfahren. Hat aber auch selber für sich persönlich natürlich großen Mehrwert gefunden und auch ein großes Verständnis für, wie die Psyche tatsächlich funktioniert. Und als es dann verboten wurde, hat der diese Breathwork-Technik entwickelt oder durch Zufall tatsächlich gefunden, weil er gemerkt hat, dass einige Patienten von ihnen am Ende dieser LSD-Erfahrung eine gewisse Atmung durchgeführt haben, um halt weiterhin in diesem Zustand zu bleiben oder in einem ähnlichen Zustand zu bleiben. Und das hat er dann halt aufgenommen und daraus dann Holotropic Breathwork gemacht. Und auch ja. Holotropic Breathwork ist dann zum Beispiel die Breathwork-Technik gelandet, die wir bei Alchemy of Breath benutzen. Alchemy of Breath ist die Schule, wo ich gelernt habe.
Sehr geil. Kennst du den Dr. Silvester Weich?
Nee, den kenne ich nicht.
Okay, musst du mal, ist auch im deutschsprachigen Raum, ist einer der Schüler von Stan Grof, der war tatsächlich auch schon bei Radio Tiefsinn. Ich glaube, das war Folge 4, wenn ich mich nicht irre. Kannst du ja auch mal anhören. Sehr spannend, super geil. Faszinierender Mann, ist auch schon ich will mich zu nahe treten, aber ich sag mal ältere Schule. Aber sehr faszinierender Mensch und ich finde es spannend, wie auch du in deiner Arbeit diese verschiedenen Zugangspunkte nutzt. Und du hast schon gesagt, im Endeffekt geht es um die Self-Exploration, also die Erkundung von dem, was wir das Selbst nennen. Und dieses Selbst ist ja unglaublich groß, unglaublich mysteriös, geht sehr, sehr tief. Und ich weiß, dass du auch besonders tief gehend in deiner Arbeit bist. Und die Frage, man sagt ja oft, dass diese Tiefe, die man bekommt oder die ein Mensch hat, die kommt meistens, nicht immer, aber in allermeisten Fällen durch einen Schmerz. Ich weiß von deiner Journey, dass du auch unter Panikattacken, auch unter Angststörungen gelitten hast. Und warst du damals schon, hattest du damals schon die Tools zur Hand?
Ja.
Und bist dann trotzdem durchgegangen? Oder hast du eigentlich diese Suche, also kam diese Neugierde eigentlich als ein Lösungsversuch auf den Schmerz, den du im Leben hattest?
Lass mich mal versuchen, das ein bisschen aufzubröseln. Also diese sogenannte Dark Night of the Soul, eine der Dark Night of the Soul, hatte ich ja, wo ich so 18, 19, 20 war, so um den Dreh. Und das war tatsächlich damals ausgelöst durch einfach falsche Beziehung zu zum Beispiel Marihuana. Dass ich da einfach zu übertrieben habe. Das heißt nicht, dass ich es auf der täglichen Basis gemacht habe. Nein, das habe ich nie gemacht, sondern tatsächlich nur, wenn überhaupt, am Wochenende. Und damals kamen dann auch noch so andere Sachen mit ins Spiel, wie zum Beispiel Salvia Divinorum oder so heißt das Kraut.
Divinorum, ja.
Genau, was wir damals mal einmal so kombiniert haben mit Weed. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee. Und hat mich dann erstmal ordentlich eine Panikattacke in dieser Nacht gebracht. Aber am nächsten Tag habe ich dann auch auf einmal gemerkt, so dass ich eigentlich nicht mehr wirklich den Boden unter meinen Füßen hatte. Und das war, da fing dann so ein bisschen für mich die erste Dark Night of the Soul an, wo ich dann Panikattacken hatte, wo ich dann Dissoziation hatte, wo ich dann mitten in der Stadt stand, nicht mehr so, eigentlich mich gar nicht dort gefühlt habe, sondern komplett neben mir gestanden habe. Und damals habe ich es tatsächlich dann auch mit Meditation und solchen Dingen ausprobiert, weil ich die halt auch schon damals kannte, diese Praktiken, die zwar noch nie so wirklich intensiv und ernsthaft ausgeübt habe, und nichtsdestotrotz war mir das bewusst, dass es einen bestimmten Effekt hat, und das habe ich dann auch versucht umzusetzen. Habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, dass Meditation tatsächlich nicht für mich das Richtige war, wo dann in den Momenten, wo dann mein Nervensystem komplett overwhelmed war, war das nicht einfach das Richtige für mich. Was für mich tatsächlich das meiste gebracht hat, war draußen in der Natur zu sein und mich zu bewegen. Ob das jetzt einfach nur ein Spaziergang durch den Wald ist, durch den Park mit meinem Hund, einfach wirklich den versuchen, wieder in den Körper reinzukommen, um mich mit der Natur zu connecten. Und das war damals meine Medizin gewesen. Spazieren gehen, mit dem Hund rauszugehen, der Wald, das war meine Medizin damals.
Mega. Ich finde den Punkt sau wichtig, was du sagst, dass besonders in so einem dysregulierten Zustand, wo, wie du gesagt hast, wenn du dich gar nicht wie du selbst fühlst, wenn dein Nervensystem komplett in den Seilen hängt und verrückt spielt, dass da als erster Schritt für viele Leute Meditation total schwierig und auch nicht das Richtige ist. Das heißt, ich würde jedem Menschen Meditation empfehlen, aber wenn der Körper sich wieder beruhigt hat, also wenn das Nervensystem wieder sozusagen in einem ausbalancierten Zustand ist, und gerade wenn man unter Angst- und Panikattacken leidet, ist es am Anfang, wie du gesagt hast, so etwas wie ein simpler Spaziergang mit einem Wesen, mit einem anderen Wesen. Der Hund, da hat man ja auch diese Koregulation vom Nervensystem. Man hat die Eindrücke von der Natur, Sauerstoff, Vitamin D durch die Sonne. Du saugst förmlich die Naturintelligenz in Form vom Mikrobiom des Waldes in dein Wesen auf. Also das ist so, man kann es philosophisch, biologisch, spirituell betrachten, dass diese Natur und die Regulierung da super wohltuend sind. Das finde ich spannend, dass das tatsächlich so bei all den fancy Begriffen und Terms und Techniken, die man doch übers Leben dann so kennenlernt, manchmal eigentlich das, was man braucht und was einem gut tut, so simpel sein kann, wie ein Spaziergang in der Natur oder eine Knuddelrunde mit seinem Hund.
Ja, auf jeden Fall. Das ist echt ja, mega faszinierend, dass es manchmal so simpel sein kann. Ich meine, damals hat sich das alles andere als simpel angefühlt, ganz klar. Großen Respekt für jeden, der da durchgeht. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, das sind so bestimmte Sachen, die jeder für sich selber herausfinden muss, was es tatsächlich dann ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass für viele auch Yoga ist. Ich war damals am Inlineskaten gewesen. Das war auch etwas, was ich damals viel, viel gemacht habe, um einfach wieder so in meinen Körper reinzukommen und mich komplett zu spüren, alle Sinne zu triggern. Also wirklich, dass ich diese körperliche Erfahrung einfach wieder hatte, die mich auf den Boden geholt hat.
Ja. Das ist, glaube ich, das ist eigentlich so der wichtige Punkt. So zurück in den Körper. Wir verbringen so viel Zeit oben im Kopf. Ich weiß nicht, hast du dich mal so ein bisschen mit Naigong oder so dem chinesischen System ein bisschen auseinandergesetzt? Also Dantian, sagt dir was?
Wer?
Dantian, nee. Energiezentren. Im Endeffekt ist es eigentlich ein relativ simples Konzept. Wir haben so verschiedene Energiezentren im Körper. Kannst du so, was die Hindus und die indische alte Philosophie so ein bisschen mit dem Chakrensystem. Gibt es auch in der chinesischen Philosophie so verschiedene Energiezentren. Und es gibt den unteren Dantian, der ist ungefähr hier so auf Bauchhöhe, und den oberen Dantian. Und der steht für Himmel und Erde. Und wir sind halt immer oben im Kopf, also im Himmel. Wir sind in unseren Gedanken verloren. Ich meine, du musst nicht nur manchmal, wenn man sich ein bisschen beim Gedanken, beim Denken beobachtet, denkt man so, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Man weiß gar nicht mehr richtig, wo man gerade ist, wo läuft man. Du kannst sogar teilweise, ich meine, das kenne ich von mir selbst, ich bin manchmal im Wald spazieren und bin mit meinen Gedanken bei irgendwas Banalem, was ich vor 2 Wochen gemacht habe, wo ich mir denke, hä, wie bin ich denn jetzt hier gelandet gedanklich? Und das ist eben dieser obere Dantian. Der hat auch seine Kraft, der ist auch wichtig, aber da sollte man nicht seine Hauptzeit verbringen, sondern die Hauptzeit verbringt man eben im unteren Dantian. Das ist so der Solar Plexus ungefähr. Und da sitzt aber auch nämlich deine Kraft und deine Energie. Und besonders, wenn man dysreguliert ist sozusagen, lohnt es sich erstmal zu... Und wenn du im unteren Dantian bist, ist es die Verankerung auf der Erde und in deinem Körper. Das heißt, alles in dir, diese ganze Kraft, sackt sich ab und setzt sich in die Mitte von deinem Körper. Deswegen macht man ja auch diese Übung und dieses Runterziehen. Das ist sozusagen in die Tiefe deines Dantians. Und das finde ich mega, mega spannend und wichtig, dieses Körperbewusstsein. Wenn du das Bewusstsein zurück in Körper ziehst und dort verankerst, diese Vereinigung von Himmel und Erde, was ja das größte alchemistische Prinzip auch ist, aber dass diese dadurch eigentlich schon viel von der Heilung geschieht. Ja. Und wenn du diese Energien sozusagen wieder in deinen Körper verankerst, dass dann die Prozesse von alleine auch geschehen und dass man dann gar nicht so, sich so einen Plan ausdenken muss, wie mache ich das jetzt, wie komme ich da wieder raus, sondern das passiert dann einfach als Konsequenz davon.
Ja, ganz genau, ganz genau. Manchmal ist es super interessant zu sehen, was dann tatsächlich alles shiftet, wenn man sich einfach nur darauf so verlässt, dass man so ein bisschen die Kontrolle abgibt und einfach guckt, okay, was braucht der Körper jetzt gerade? Eventuell wirklich ein reiches Essen, was sich einfach komplett ja so runterbringt und dich erdet, oder ist es irgendwie was anderes? Und dann passieren die Shifts in deinem Leben manchmal auch tatsächlich automatisch. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Erfahrung gehabt, wo ich 2 Wochen flach lag und ich hatte keine Ablenkung gehabt, ich hatte nichts gehabt, was ich machen konnte, weil ich mich einfach nicht konzentrieren konnte. Also konnte ich mich einfach nur auf meinen Körper verlassen und in meinen Körper sinken. Und nach dieser Erfahrung habe ich dann, ohne dass ich gewillt mich für bestimmte Sachen entschieden habe, habe ich auf einmal Änderungen in meinem Leben festgestellt, dass bestimmte Interessen für mich gar nicht mehr präsent waren. Die waren komplett weg. Sachen, wo ich vorher voll interessiert dran war und dachte, okay, das will ich machen, da möchte ich in 10 Jahren sein oder sowas, war wie ausradiert. Da war kein Interesse mehr da. Und das war einfach so ein Reset, den ich da, glaube ich, auch in diesem Moment brauchte, genauso wie ich damals auch diesen Reset brauchte. Dass ich einfach lerne, okay, ich muss jetzt auf meinen Körper hören und einfach versuchen, wirklich tief in den Körper einzutauchen, nicht immer hier oben im Kopf zu sein.
Das bringt mich so ein bisschen zu dem Thema, was wir so ein bisschen im Vorfeld schon mal gesagt haben, was wir so heute attackieren wollen, mal ausformulieren wollen, nämlich Träume. Du hast gesagt, naja, mein Kopf, da hatte all diese Pläne. Der wollte das machen, der hatte noch das auf der Liste auf seinem 10-Jahres-Plan. Aber anscheinend gab es ja auch irgendwo in deinem Wesen dann irgendeine Kraft, die erkannt hat, naja, das passt jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Und wenn du dir diesen Raum gegeben hast, kam diese Integration zwischen dem, was in dir gelodert ist, und deinem bewussten Teil, der dann erkannt hat, ah, okay, das passt gar nicht mehr zu mir, oder das möchte ich gar nicht mehr, oder das ist nicht mehr so integriert. Und so ein bisschen sehe ich auch die Funktion von Träumen. Für dich arbeitest du auch, also hast du in deiner Arbeit als Coach, kommen dann auch Leute zu dir tatsächlich mit Träumen und du hilfst ihnen in der Interpretation? Und was ist so deine Kontaktpunkte zu Träumen in deiner Arbeit?
Also primär fokussiere ich mich jetzt gerade eher auf meinen persönlichen Träumen, um einfach auch darüber noch viel, viel mehr zu lernen, wenn es beim Coaching auftaucht, wenn da bestimmte Träume aufkommen. Dann kann es durchaus sein, dass es da in eine Analyse geht, falls es da nicht irgendwelche andere Sache gibt, die da gerade Priorität hat. Aber es kommt tatsächlich darauf an, ob da ein Traum aufkommt für die Person, für den Coachee, der für sich relevant anfühlt. Also wenn er denkt, der könnte tatsächlich eine Bedeutung haben für das, was ich gerade durchmache, dann besprechen wir schon diesen Traum. Ansonsten arbeite ich mit Träumen auch mit Freunden, die Träume zum Beispiel teilen und ich helfe da, die mit zu analysieren und ganz klar mit analysieren. Es ist nicht, dass ich die Analyse mache, sondern es ist eher tatsächlich, dass ich Fragen stelle und vielleicht auch mal so meine Reflexionen darauf gebe. Weil ich glaube, das ist auch tatsächlich sehr, sehr wichtig bei Träumen, bei der Traumarbeit. Wenn du deine eigenen Träume für dich nur analysierst, dann wirst du wahrscheinlich einige Blindspots haben. Einige Sachen haben, die du übersiehst. Von daher ist es auch immer wichtig, die zu teilen mit irgendeiner vertrauten Person. Für mich ist es zum Beispiel meine Freundin, mit der ich dann meine Interpretation oder meinen Traum teile, um dann einfach nochmal so die andere Perspektive von außen drauf zu bekommen, ob das vielleicht irgendwas ist, was ich übersehe.
Ja. Warum meinst du, ist dieser Blindspot da? Weil ich glaube, das sagt ja auch so schön viel über die Funktion von dem Träumen. Also warum denkst du, dass man alleine, wenn man alleine seinen Traum interpretiert, warum da ein Blindspot entsteht. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz, was mir gerade auch gerade einfällt, was vielleicht auch cool wäre für die Leute, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in die Thematik, warum sollte man das überhaupt machen? Also warum sollte ich mir die Mühe machen, ich wechsle jetzt in die Perspektive von so jemanden, der sich damit noch nicht beschäftigt hat und da keinen Nutzen drin sieht. Warum sollte ich mich mit etwas beschäftigen, was eh ja nur so ein wahlloses Sammelsurium an Bildern und Eindrücken von Sachen, die mir irgendwie passiert sind und dann noch ein paar Fantasien und so ein, das hat ja eh alles keine Bedeutung und es ist ja irgendwie so ein wilder Mix. Also was soll ich mich mit dem Scheiß beschäftigen? Was bringt mir das im Leben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich auch eine gute Frage, um mit dem Thema zu starten. Da fällt mir auch direkt ein Zitat an von James Hollis. Kennst du James Hollis?
Sagt mir was, ja.
Ja, das ist ein großartiger Jungian Analyst, der auch einige Bücher geschrieben hat, die tatsächlich auch zur Abwechslung mal sehr, sehr verständlich ist für die große Masse. Da Jungian Bücher.
Kannst du mal ein paar raushauen? Weil der klingelt gerade der Name, aber ich weiß nicht, mit welchem Buch ich den. Ich wünschte, ich hätte jetzt so wie bei Joe Rogan, der sagt immer so, Jamie, pull that up.
Midlife Passage und dann Second Half of Life ist ein besonders gutes Buch. Das kann ich definitiv empfehlen.
Finding Meaning in the Second Part of
Life. Ja, genau.
Living an Examined Life, daher kenne ich. Oh, der hat ganz schön viel geschrieben. Wow.
Ja, der hat richtig viel geschrieben.
Living Between What Matters Most. Wow, okay. Ja, deswegen kam der mir auch.
Große Empfehlung. Super lesenswert. Er stellt super gut großartige Fragen, die du auch einfach richtig gut auch in deiner Arbeit selber integrieren kannst oder einfach zum Reflektieren für dich selber. Und sein Zitat war, Nature doesn't waste energy. Nun, wir wissen alle, dass wir eine Natur sind. Ne? Aber wir benutzen häufig, wir agieren häufig nicht so nach unserer Natur, sondern im Gegensatz zu unserer Natur. Was hundertprozentig natürlich, wir sind hundertprozentig natürlich, was aber komplett unbiased ist, ist unser Unconsciousness, unser Unterbewusstsein. Das ist noch pure Natur, da haben wir keinen Einfluss drauf, das können wir nicht steuern. Das hat eventuell Einfluss von der Außenwelt, aber wir selber können sehr, sehr schlecht beeinflussen, was jetzt unbewusst abgeht. Und das ist die Natur und die Natur spricht nach zu uns in den Träumen. Und wenn du mal in der Natur guckst, gibt es keinen Indiz dafür, dass Natur irgendwo Energie verschwendet. Und genauso ist es halt auch in den Träumen, was wir immer wieder sehen. Also wenn man sich auch tatsächlich mit den neueren wissenschaftlichen Artikeln oder sowas beschäftigt, sieht man es auch immer häufiger tatsächlich, dass hinter den Träumen auch eine gewisse Bedeutung steckt. Und es ist einfach nicht irgendwie eine zufällige Anreihung an Bildern, die man auf irgendeine Art und Weise verarbeitet, sondern da steckt tatsächlich ein Grund dahinter. Und das lässt sich auch ganz gut erklären, dass dahinter ein Grund steht, wenn man die Neurowissenschaft dahinter kennt. Weißt du, was passiert im Gehirn?
Das ist doch hinten, es ist in so einer. Aber erklär mal, es ist ja so eine Drüse, ne? Das setzt und die wird dann gespült über Nacht, soweit ich das von der Biologie richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau, das kann durchaus sein. Also was in den Gehirnregionen, die Aktivitäten, wie die sich verteilen, ist, dass in deinem frontalen Neokortex hast du einmal das logische Denken, aber du hast auch einmal auf der rechten Seite, was unter anderem dafür zuständig ist, Metaphern zu erzeugen. Das logische Denken, die linke Hälfte des Neokortex, wird in Aktivität reduziert und die rechte Seite wird umso aktiver. Dann haben wir den imaginativen Teil, hier, wo hier hinten anscheinend befindet, der auch aktiv ist. Und unser limbisches System, also unsere Gefühle, die werden auch aktiv. Von daher passiert das, kommt es auch häufig vor, dass man aus dem Traum aufwacht und sich denkt, boah, das hat sich voll real angefühlt, was ich gerade geträumt habe, weil dieser Teil, der limbische Part, so aktiv ist. Und diese random Bilder, die wir häufig als sehr, sehr zufällig oder abstrakt oder so zeichnen, entstehen halt dadurch, dass dieser Teil, der rechte Teil unseres Gehirns, was für Metaphern zuständig ist, nach Metaphern sucht, um unseren inneren Arbeitsweisen Bildern zu geben. Und da kollaboriert er ganz stark mit dem imaginativen Teil des Gehirns mit. Und dann biochemisch passieren dann natürlich auch nochmal Sachen, wie du zum Beispiel gerade gesagt hast, was da genau passiert.
Ich finde, das Ding ist, selbst das fand ich auch immer in der Schule so frustrierend, zum Beispiel in Physik oder sowas, nur weil mir jetzt jemand sagt, dass das physikalisch des und wegen der und der Gleichung so ist, hatte ich immer das Gefühl, also selbst wenn es jetzt eine Drüse ist, die irgendwas weiß ich, irgendwelche Hormone oder sowas ausspült, es erklärt mir doch immer noch nicht die Mystik oder diese Genauigkeit dahinter. Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie so eine Teilerklärung, finde ich, in der Wissenschaft. Aber halt auch wichtig. Ich finde es geil, wie du es erklärt hast, so ein bisschen Aspekte aus den verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen, um sich halt eben ein gesamtes Bild zu machen. Und ich finde es extrem wichtig, was du gesagt hast, Nature doesn't waste energy. Es verschwendet keine Energie. Das heißt, dieser unglaublich tiefgehende Prozess hat eine Funktion. Wenn man jetzt von dieser These ausgeht, dass keine Energie verschwendet in der Natur. Was würdest du sagen, ist denn die Funktion von Träumen? Warum? Was ist die wichtige Funktion, die sie haben für uns Menschen? Wie helfen uns Träume generell im Leben?
Ja, da gibt es viele verschiedene Theorien zu. Wenn man in Jungian Psychologie guckt, gibt es da so drei Hauptthesen. Unter anderem Kompensation. Du kompensierst für etwas. Irgendwas im Tag passiert und der Traum zeigt dir, was tatsächlich in dir gerade da passiert, sodass du dieses Gefühl oder was immer da geschehen ist, auch nicht komplett ignorieren kannst. Die zweite Funktion ist, es kann dich durchaus warnen vor bestimmte Sachen. Sagen wir mal, irgendwas in deinem Körper passiert gerade und deine Träume zeigen dir tatsächlich schon, dass du eventuell mal zuhören solltest, was da gerade passiert. Und dann die dritte Sache ist, dass es tatsächlich auch eine kollektive Bedeutung haben können, Träume. Mm.
Ja.
Also wirklich, dass man da guckt, okay, was passiert jetzt im kollektiven Bewusstsein in uns Menschen gerade. Und hier ist es, finde ich, auch super interessant zu sehen, ist, dass zu der Zeit von Jung wurde damals gesagt, dass diese Träume sehr, sehr selten sind. So archetypische Träume, genauso auch wie die vorseherischen Träume, dass sie super selten sind, dass sie gar nicht so häufig passieren. Aber wenn man sich mal umhört heutzutage, hört man schon häufig von archetypischen Träumen, die auch als große Träume bezeichnet werden könnten, wo dann auch einmal auftauchen, die man sich nicht ausgemalt hat, die man vorher noch nie drüber nachgedacht hat oder irgendwelche Symboliken, die worüber man vorher nie wirklich nachgedacht hat, auf einmal tauchen diesen Traum auf. Es scheint so, als wenn diese Träume immer häufiger werden in unserer Gesellschaft, was ich super, super spannend finde. Kennst du Bobby Klein?
Ja, der folgt dir, habe ich gesehen.
Ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass er mir folgt.
Super cool. Sehr witzig, wie das dazu kam.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, wie das dazu kam.
So cool, ich würde es kommen.
Ja, und ich war da vor einiger Zeit mal in ein paar Workshops von ihm gewesen. Und da hat er in diesen Workshops, in jedem Workshop hat er Träume analysiert von den Leuten, die zugehört haben. Und da waren so viele archetypische Träume. Und das war, also es hat mir einfach gezeigt, so irgendwie, irgendwas hat sich geschiftet in unserer Gesellschaft, dass auch mal solche Träume häufiger aufkommen, als jetzt zum Beispiel damals zu Jungian Zeiten. Und damals hat Carl Jung bis zu 2000 Träume pro Jahr analysiert und hat davon noch immer geredet, dass es gar nicht so häufig passiert, dass Leute archetypische Träume haben. Das ist mal ganz interessant zu sehen, was es tatsächlich auch im Kollektiven reflektieren kann.
Mega. Und was mir aus ja so, C.G. Jung ist ja so ein bisschen eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich der Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Das ist so ein bisschen das, wie wir zueinander gefunden haben. Also mehr oder weniger über Eric Gordsey, Carl Jung. Das war so der Grund, warum wir uns da über Instagram connected haben. Und er hatte ja auch einen Traum, der ja auch in bekannt, oder eine Traumserie war das sogar, wenn ich mich richtig erinnere, die eben auch so vor seherische Qualitäten aufzeigte. Und zwar, das war ja die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und er hat angefangen, ich kann mich nicht mehr genau an die Details erinnern, aber von blutüberschwemmten Straßen zu träumen und Chaos und Feuer und diese sehr, sehr intensiven Szenarien und hatte sich überlegt, was ist denn die Bedeutung und dann irgendwie ein paar Monate später irgendeine Welle von Blut, die vor den Alpen gestaut wird. Ja. So hat er das geträumt. So, 2 Monate später bricht irgendwie der Zweite Weltkrieg aus, Nazi-Deutschland, und Carl Jung sitzt in der Schweiz, muss man dazu sagen. Also im Endeffekt die physische Manifestation von dem, was er erträumt hat. Und das sind so Dinge, ich weiß, da werden sich vielleicht ein paar vor sträuben und es ist auch voll okay, jeder Mensch kann sich sein eigenes Glaubenssystem so aufbauen, wie er möchte. Für mich ist das gar nicht so, also wie ich mir es vielleicht erkläre, es ist immer noch sehr mystisch. Also nicht, dass ich das irgendwie verstehen würde, wie sowas funktionieren würde. Es ist immer noch sehr abstrakt und sehr mystisch. Aber wenn wir träumen, scheint es so, und da würde ich auch saugern deine Perspektive danach zu hören, scheint es so, als sind wir ein bisschen mehr angezapft an dem, was du eben mit Natur beschrieben hast. Und Natur ist sehr groß gemeint, glaube ich. Das heißt, es ist dein Unterbewusstsein ist unglaublich alt und unglaublich verbunden mit allem, was ist. Unser Bewusstsein, unser Ego ist relativ neu in unserer Entwicklung. Und das ist wir leben halt nur in diesem Bewusstsein, in unserem Ego heutzutage. Deswegen fällt es uns manchmal schwer, uns auf diese Wahrheit des Unbewussten zu berufen. Also die Wahrheit der Träume ist eben nur eine Wahrheit der Träume. Das ist nicht die gleiche Wahrheit, die wir hier in unserer Bewusstheit irgendwie ausdiskutieren könnten. Und diese, ist wie so ein Baum, die Wurzeln sind tief, tief, tief im Unbewussten. Und was man sich bewusst machen sollte, das ist vielleicht das falsche Wort, aber worüber man nachdenken könnte in dem Zusammenhang, dass dieses Bewusstsein, das ist ja auch ein Kern von Carl Jung, seiner Arbeit, dass dieses Bewusstsein eben fast grenzenlos ist. Also was wir Unterbewusstsein oder unbewusste Teil nennen, der geht so tief, der geht so weit, dass er eben auch zeitlose Bereiche berührt, sozusagen. Und das wäre für mich dann die Erklärung, wie man zum Beispiel außerhalb von der Zeitachse, also dass man in Zukunft zum Beispiel so Sachen aufnehmen könnte, weil die schon so ein bisschen da so ein bisschen als energetisches Ding so ein bisschen lodern. Ich kann natürlich nur in Metaphern sprechen, aber so stelle ich mir das vor. Hau mal raus, was du dazu sagst.
Das ist ja. Also wie ich das verstehe, was Jung damals durch seine Träume erlebt hat und auch den Beweis dafür bekommen hat, dass da tatsächlich was Wahres wiedergespiegelt wurde in seinen Träumen. Er hat sich sehr, sehr viel mit der Geschichte von der Menschheit beschäftigt. Ne? Er hat sich sehr viel mit der Evolution der Menschen und sowas auch beschäftigt. Und ich glaube, nicht nur sein Ego-Bewusstsein, sondern ja, auch in gewisser Weise sein Ego-Bewusstsein hat dafür schon ein gewisses Verständnis aufgebaut, wie die Evolution sich entwickelt. Und das hat sich dann natürlich nochmal gefestigt durch die Kraft seines Unterbewusstseins, dass er auch einfach mal diese Dinge erkannt hat, dass sich da irgendwas entwickelt. Durch all die Indizien, die er in sein Ego drin hat, aber auch in sein Unterbewusstsein schon hat, dass sich da einfach irgendwas aufbaut. Er hat hier damals auch sehr viele deutsche Patienten gehabt. Und damals hat er schon gesagt gehabt, dass die Deutschen besessen sind von den von irgendeinen mythologischen Helden. Ich kann mich nicht mal ganz dran erinnern, welcher das war. Und diese Besessenheit ist nicht gesund für die Kultur. Und das hat sich dann auch einfach nochmal gezeigt in den Zweiten und in den Ersten Weltkrieg.
Spannend. Ja, da auf jeden Fall, das macht auch total Sinn, dass du, und das ist ja auch diese Kraft von Träumen, also auch nochmal so zu diesem Benefit, dass es ist einfach, du bist eine Fliege gegen diesen Supercomputer deines Unterbewusstseins. Also wenn wir jetzt sogar nur im Persönlichen bleiben, was ja so deine Erklärung wäre, eher auf dieser persönlichen Ebene, dass er einfach versteht, was bringt Kulturen, wie entstehen Kulturen, wie zerfallen sie, dass er so einen größeren Blick auf die Zeitgeschehen und sein Unbewusstes sozusagen schon die Milliarden an verschiedenen Informationen, die er bekommen hat in seiner Arbeit, durch die Neuigkeiten, die hat alle miteinander verlinkt. Dieses Ding wurde ihm als Signal in eine Metapher, wie du gesagt hast, dann geht es erstmal über die Bildersprache und das wird ihm dann als Traum präsentiert. Und so funktioniert es generell, glaube ich, dass wir diese konfusen, wir verstehen diese Prozesse ja nicht. Und die Art und Weise, wie die, glaube ich, mit uns kommuniziert, geht eben durch diesen Filter der Metaphern, der Bilder, der Symbole. Das ist ja ganz, ganz wichtig in der Traumanalyse. Wollen wir vielleicht mal so kurz, weil ich glaube, das ist auch super spannend, nochmal ganz kurz, erstmal, warum sollte ich Traumanalyse in mein Leben integrieren? Was sind so die Benefits? Und dann können wir nochmal kurz drauf eingehen, so, wie macht man das denn? Also, wenn man jetzt, man sitzt allein zu Hause, man hat so seinen Traum, wie gehe ich jetzt vor? Ich glaube, das wäre ganz, ganz geil.
Ja, also die persönlichen Benefits von Traumdeutung, unter anderem, dass du einfach über dein eigenes Verhalten, vor allem dein inneres Verhalten auch reflektieren kannst, was passiert in dir drin gerade, was löst es in dir aus, was übersiehst du eventuell. Es gibt eine große Bereicherung in deiner persönlichen Entwicklung, diese inneren Prozesse besser zu verstehen, vor allem die tiefer liegenden Prozesse, die du eventuell immer verdrängt hast. Eventuell kommen in Träumen bestimmte Sachen auf, die du komplett ignoriert hast. Und wenn du die Träume dann verstanden hast, dann merkst du auf einmal, okay, eventuell sollte ich meinem Körper mehr Aufmerksamkeit zum Beispiel schenken. Vor einiger Zeit hatte ich diesen Traum gehabt, wo ich mich in diesem Garten befunden habe, der komplett umringt von Hecken waren. Und irgendwas in diesen Büschen hat Listen gesagt. Hat das immer wiederholt. Und ich habe mich umgeguckt, dachte mir, was ist denn los? Woher kommt das denn? Und am nächsten Tag habe ich mich dann mit diesem Traum beschäftigt, habe geguckt, was es tatsächlich bedeuten kann. Und dieses Listen kam halt aus der Natur. Und für mich, die Interpretation, die für mich Sinn gemacht hat, und hier habe ich auch nochmal einen anderen Kontext mit reingebracht, wo wir später auch mal gerne darauf eingehen können, wie ich dann genau diese Analyse gemacht habe. Aber das hat mir gesagt, ich muss auf meinen Körper tatsächlich hören. Ich muss mal auf meinen Körper hören. Und das war auch genau das Richtige. Weil tatsächlich die Tage zuvor habe ich nicht so viel gegessen, weil ich einfach gewisserweise gestresst war. Und das ist eigentlich normalerweise immer einer der Symptome für mich, für Stress, dass ich einfach keinen Hunger habe. Aber ich war mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig bewusst darüber. Erst als ich diesen Traum hatte, wurde mir das dann ganz klar, dass ich bin wahrscheinlich gestresster, als ich gedacht habe. Eventuell sollte ich mal wirklich einen Tag frei nehmen. Und dann habe ich mir halt den Sonntag auch mal komplett freigenommen. Und das tat tatsächlich auch sehr, sehr gut und hatte dann wieder Appetit und alles gehabt. Und das ist so einer der Beispiele, wie Träume dann zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich sein können.
Ja.
Wie sind wir darauf fokussiert?
Ja? Ich hatte damals tatsächlich, wo es darum ging, da war ich in der Trennungsphase mit meiner Freundin und es war so ein typisches On-Off-Szenario, wie es ja dann, oder wie es in der Vergangenheit bei mir öfters mal passiert ist. Und da waren Träume für mich tatsächlich der Entscheidungsfaktor. Ich habe zwei eindeutige Träume bekommen, die mir ganz klare Signale darauf gegeben haben, dass ich gerade echt aufpassen muss. Eine war mit einer Schlange. Schlange ist spannenderweise, finde ich, immer ein Zeichen für einen signifikanten Traum. Allein, dass du dieses Symbol Schlange bekommst, daran erinnert man sich. Man erinnert sich fast immer an Träume, in denen Schlangen vorkommen. Das heißt, wenn du eine Schlange hast, weißt du schon mal, okay, heute kommt was Wichtiges an der Nachricht durch. Und auch ein anderer war mit Zombies tatsächlich. altes Verhalten, etwas, was schon tot war, ne? Also Beziehung war eigentlich schon vorbei, ist wieder und oder auch auf meiner persönlichen Ebene etwas alte Verhaltensarten, die eigentlich nicht mit, die ich nicht mehr, mit denen ich mich nicht mehr, die nicht mehr zu mir gehört haben, die aber noch irgendwo so wahrscheinlich in der Erde da drum gewohnt haben. Ich weiß nicht, wo Zombies sich aufhalten, wenn sie nicht gerade aktiv sind. Aber die kamen dann und haben dann meine Stadt attackiert, also mein inneres Wesen sozusagen. Und ich meine, das war ein relativ langer Traum, das wird jetzt auch den Rahmen komplett sprengen, aber auch zu zeigen, dass diese Handlungsempfehlung dann doch relativ, manchmal relativ, wenn man die Sprache versteht und einmal dekodifiziert hat, relativ eindeutig war. Also ich meine, bei dir, ein Busch, der dir sagt, listen, ist schon, also ist nicht jetzt super direkt, aber es ist schon mal nicht ganz so abstrakt. Manchmal ist es natürlich noch mehr in Symboliken versteckt, aber manchmal kann es auch eine ziemlich klare Einladung dafür sein, deine Einstellung zu ändern oder vielleicht nochmal zu hinterfragen. Und genau.
Und du hast gerade was Wichtiges erwähnt, dass der Busch für mich hat er bedeutet Natur, stand für mich für Natur. Für jemand anderes kann das komplett irgendwie was anderes bedeuten. Und das ist bei Trauminterpretation und Interpretation, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass diese Dinge, die du siehst, die Bilder, die haben höchstwahrscheinlich eine persönliche Bedeutung. Es sei denn, du hast zum Beispiel siehst Symboliken oder Archetypen, wie zum Beispiel die Schlange, dann kann es durchaus sein, dass es eine allgemeinere Bedeutung hat, aber meistens sind es schon sehr, sehr persönliche Bedeutungen. Von daher ist es eigentlich auch mal abzuraten, diese Traumdeutungsbücher reinzugucken. Eine Verallgemeinerung finden und dir nicht wirklich weiterhelfen.
Nee, weil als Framework vielleicht ist ganz wichtig zu sehen, dass, so erkläre ich das zumindest mir immer und auch den Menschen, ich mache das immer mal zum Spaß, wie du, so mit Freunden, weil es mich einfach fasziniert, dieses Thema, und ich einfach ein Fan bin von den inneren Welten. Aber davon auszugehen, erstmal, dass alles, was in dem Traum passiert, eine Spiegelung deiner inneren Welt ist. Das ist erstmal so die Grundannahme aus der, würde ich sagen, so Jungian Traumanalyse. Das heißt, ob es ein Haus ist, ob es eine andere Person ist oder irgendein Gegenstand, es geht immer im Endeffekt um dich und Aspekte von dir.
Genau.
Und dann, wie würdest du zum Beispiel, wir haben jetzt ein Symbol und dann hast du gesagt, naja, frag dich, also wichtig ist erstmal die Assoziation, die du damit hast.
Genau.
Also persönlich, ne?
Genau. Zu gucken, okay, was für eine persönliche Bedeutung hat dieses Bild oder vielleicht auch sogar diese Person, von der du träumst. Person ist nochmal interessant. Ja, generell ist es nochmal interessant zu betrachten, dieses Symbol, dieses Bild, diese Person, ist es subjektiv? Sagt es was über dich aus? Oder sagt es etwas über die Beziehung zu dieser Person aus, was dann eher als objektiv bezeichnet werden würde in der Jungian Analyse? Wenn du zum Beispiel eine Person siehst, mit der du zusammen bist oder mit der, die dir nahesteht, dann sagt es häufig, und ich sage häufig nicht immer, etwas über die Beziehung zu dieser Person aus und eventuell gar nicht so sehr, was in dir drin gerade vorgeht. Aber wenn du zum Beispiel von einer Person träumst, die du schon lange Zeit nicht mehr gesehen hast, dann ist es wertvoll, sich zu fragen, was für Werte spiegelt diese Person für mich wider? Mhm. Und dann zu gucken, okay, wie sind diese Werte in mir drin gerade tatsächlich präsent? Das kann zum Beispiel sein, dass eine Person an der du immer wieder aneckst, auf einmal in diesen Traum aufkommt, dann ist es zum Beispiel hilfreich, sich diese Frage zu stellen, was für Werte, was regt mich über diese Person auf, was ärgert mich immer über diese Person, was löst diese Person aus und warum. Und häufig ist es immer ein Schattenaspekt von uns. Und dann die folgende Frage wäre dann, was würde passieren, wenn du zum Beispiel Microdose von dieser Eigenschaft auf dich tragen würdest, wie würde dann sich dein Leben dann entfalten? Und häufig, was man dann sieht, ist, dass es tatsächlich eigentlich eine Bereicherung für dein Leben sein würde, wenn du etwas von diesem Schattenaspekt tatsächlich integrieren würdest.
Hm. Gib mal ein konkretes Beispiel, damit das klar ist. Wenn du
lass mich mal gerade überlegen. Du meinst jetzt bezüglich Schatten oder bezüglich Personen?
Ja, das wäre cool, ja, weil ich glaube, dass da...
Okay, und sagen wir mal, eine Person, die die spricht ständig, bla 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 bla, spricht ständig und du bist eher ein introvertiertes Wesen. Und dich ärgert das immer, dass du nie zu Wort kommst. Dich ärgert das, in erster Linie ärgert dich das, dass diese Person ständig am Reden ist und dass du kaum Raum hast zu sprechen. Und sich dann zu fragen, okay, warum ärgert dich das? Weil du nicht zu Wort kommst, weil du gerne gehört werden willst. Was würde passieren, wenn du diese Eigenschaft ein bisschen übernehmen würdest? Also auch einfach mal mehr zu reden. Wie würde sich dein Leben dann entfalten? Wie würdest du dich persönlich fühlen? Und höchstwahrscheinlich würdest du dich mehr komplett fühlen, du würdest mehr balanciert sein, du würdest mehr mit dir selber am Reinen sein, wenn du diesen Schritt machen würdest aus deiner, wenn du aus deiner Schüchternheit oder was auch immer dich da gerade in diesem Moment dann abhält.
Mega geil. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn man drüber nachdenkt, stell mal, also wenn man die jetzt zum Beispiel in einem Traum hat, das normale Bewusstsein würde sagen, was träume ich von der Tante X, die mag ich noch nicht mal, haha, wie witzig, was ein merkwürdiger Zufall. Aber das Gold, was darunter liegt, ist halt so, wow, okay, ich habe gerade eine relativ einfache Anleitung bekommen, vielleicht ein kleines bisschen ganzer, ein kleines bisschen voller, ein ganzes bisschen zu mir selbst zu kommen, mehr zu mir zu kommen. Und die Stimmen oft, also bei mir, ich erinnere mich gerade an einen positiven Aspekt, also ich habe von zwei Freunden geträumt in diesem Zusammenhang und da ging's, da habe ich mich nämlich auch gefragt, okay, was sind die Werte, mit denen ich mit diesen Menschen assoziiere und so ganz, das macht man ganz spontan, also nicht zu lange drüber nachdenken, was sind so die ersten drei Assoziationen, die dir bei diesen Menschen hochkommen, dann schreibst du es hin und es waren halt zwei zusammen, dann habe ich die nebeneinander geschrieben, dann habe ich gesehen, beides Mal war das erste Mal Ehrlichkeit und dann habe ich gesehen, ah, okay, da geht's um Ehrlichkeit. Und in dem Zusammenhang waren diese beiden Menschen mit mir auf einer, es war in dem Zombie-Traum, die Stadt unten war angegriffen, wurde angegriffen. Ich bin auf eine Empore, auf eine Zitadelle, so ein Schloss, eine Erhöhung in der Stadt, so ein mystisches, schönes, tempelartiges Ding, was dann noch so die Stadt überschaut. Und da war ich mit diesen beiden Freunden von mir. Und sozusagen auf dieser erhobenen Ebene hatte ich gar keinen Stress mehr mit dem ganzen Chaos, was unten passiert ist. Das heißt, so ein höherer Teil in mir hat trotz dem ganzen Chaos, der in meinem Leben, das war so die Interpretation, was gerade in meinem Leben passiert, habe ich trotzdem immer diesen höheren Teil, der das Ganze beobachtend betrachtet und sich nicht davon mit reinziehen lässt in dieses Melodrama, diese Verhaltenshalten. Und das ist so mein wahres Zentrum. Und das wahre Zentrum ist eben in Verbindung mit Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit ist da sehr präsent und war da mit mir da oben. Und das ist so ein bisschen so der Key auch, um da hinzukommen.
Ja, ja.
Und das heißt, es kann im Positiven sein, als auch, wie du es beschrieben hast, so ein bisschen in der Schattenseite. Zu fragen, okay, was bedeutet diese Person, oder was sind die Assoziationen, die ich mit dieser Person habe? Und wie du es auch beschrieben hast mit dem Busch, geht das halt auch. Also was bedeutet die Wasser, was bedeutet eine Wasserflasche? Was bedeutet ein Busch? Was bedeutet ein Besenstiel? Also was auch immer dieses Symbol dann in deinem Traum ist, was sind erstmal die persönlichen Assoziationen?
Genau.
Was wäre so, nach, wenn man diese persönlichen Assoziationen hat, was wäre dann so der Next Step?
Zu gucken, wo du Analogien in deinem eigenen Leben findest zu diesen Assoziationen. Wo spiegelt sich diese Assoziation genau in deinem Leben wieder? Um dann zu identifizieren, auf welche Bereiche kommentiert dieser Traum tatsächlich gerade. Das wäre so für mich der nächste Schritt.
Geil, ja. Und dann hat man eine Handlungsempfehlung, kann man ja sagen. Du musst es ja immer noch nicht machen. Wobei, vielleicht noch ein anderes Thema. Handlungsempfehlung, ja. Was wir auch noch erkunden können. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich glaube, es ist auch Carl Jung, der das gesagt hat, dass allein manchmal nur, dass wir den Traum träumen, schon der Effekt geschehen ist, den sich diese sozusagen die Funktion des Traumes kommt und also du, dass du noch nicht mal handeln musst, sondern diese Kompensation ist schon in dem Moment geschehen, in dem du darüber geträumt hast. Das ist sozusagen diese automatische Ausbalancierung deiner inneren Welt.
Ja, ganz genau. Das sieht man vor allem bei Traumapatienten sieht man das sehr, sehr häufig, dass sie halt immer wieder dieses Trauma in ihren Träumen wiedererleben, weil die Psyche versucht, damit irgendwie das zu verarbeiten, was alleine bei Traumapatienten nicht ausreicht. Aber das ist ein klassisches Beispiel, wo so ein Gleichgewicht versucht wird zu schaffen, alleine dadurch, dass man träumt. Alleine durch die Verarbeitung des Traumes.
Geil eigentlich, ne? So ein System, ja. Was, wie du gesagt hast, die Natur macht nichts umsonst. Alles versucht immer und immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Immer so diese Homeostasis.
Genau.
Automatische Ausbalancierung, ohne dass man sich dafür anstrengen muss, ohne dass man dafür etwas tun muss, sondern man kriegt das jede Nacht sozusagen gratis einmal so eine psychische Wellness-Sitzung.
Ganz genau. Aus der tiefsten Wahrheit überhaupt kriegt man dann einen guten Ratschlag oder eine Wellness-Sitzung, je nachdem.
Yes. Ja. Haben wir noch irgendwas zur Methodik, was dir noch einfällt, was dir noch wichtig ist?
Also wenn man anfangen möchte, mit den Träumen zu arbeiten, ich glaube, dann die erste Sache, die man anfangen sollte, ist zuzuhören. Also wirklich einfach nur sich zu entscheiden, okay, heute Nacht möchte ich träumen und morgen früh werde ich mich dann daran erinnern und dann die Fragen zu stellen. Denn es gibt da diese schöne Metapher, die jemand benutzt hat, ich glaube, Charlie Morley oder so heißt er, der ist ein Coach für lucides Träumen. Hm. Der hat gesagt, Träumen, an die Beziehung zu deinen Träumen ist wie die Beziehung zu einem Freund, der dir jeden Tag einen Brief schickt. Er schickt dir jeden Tag einen Brief, aber die meiste Zeit ignorierst du diesen Brief. Du liest den auch nicht mal mehr und du antwortest auch nicht. Und irgendwann fängst du an, diesen Brief zu lesen und du antwortest dieser Person, deinen Freund. Und dann werden diese Briefe auf einmal wichtiger und wichtiger. Die haben immer mehr wertvolle Informationen in sich drin. Und das passiert genauso auch mit den Träumen. Wenn wir denen erstmal die Aufmerksamkeit schenken, die Weisheiten, die dieser Traum trägt, die werden dann viel, viel offensichtlicher für uns, was es tatsächlich zu bedeuten hat. Und sind dementsprechend auch viel prägsamer und bedeutungsvoller für uns persönlich, sobald wir anfangen, auf die Träume zu hören.
Ja. Ja, das ist krass. Diese Intention macht viel. Also, ja. Das kann ich mir erinnern, wenn man wirklich einfach mal sagt, ja, ich werde mich jetzt dran erinnern. Das macht viel. Kann man ja mal ausprobieren.
Ja, definitiv. Das ist das Leichteste, was man machen kann. Wirklich von Schlafen gehen, zu sagen, okay, heute Nacht träume ich und morgen früh werde ich mich an den Träumen erinnern. Und auch sich bewusst darüber sein, dass wir jede Nacht träumen. Wir verbringen in Träumen circa 6 Jahre. wenn wir glücklich sind und 80 wären. Dann sind das insgesamt 6 Jahre, die wir nur in Träumen verbringen. Und es wäre doch schön, wenn wir dann auch irgendwie was rausgewinnen könnten und eventuell zu diesen Träumen auch eine Beziehung aufbauen könnten. Und das machen wir halt, wenn wir anfangen, wirklich zuzuhören. Und was mir super sehr geholfen hat, ist, Träume aufzuschreiben. Also jeden Morgen, wenn ich geträumt habe, wenn ich mich an meine Träume erinnern kann, schreibe ich diese Träume nieder und frage mich, was ist die Bedeutung von diesem Traum? Und teile die eventuell mit meiner Freundin oder mit irgendwen anderes, um da auch nochmal irgendwie so eine andere Perspektive zu bekommen.
Ja. Also ich habe sehr, sehr lange ein Traumtagebuch geführt. Es ist auch so witzig, wenn man nach, ich glaube, das war irgendwann mal in der 11. oder 12. Klasse oder sowas, glaube ich, habe ich damit angefangen, vielleicht auch schon früher. Es ist so witzig, seine Träume von früher zu lesen. Erstmal das, also gib dir mal die Freude, deine Träume von irgendwie 10 Jahre später oder 15 Jahre später zu lesen. Das ist richtig witzig. Aber was ich auch noch, ein Trick, den hat ja auch Eric Godsey mal geteilt, den ich auch cool finde, wenn du zu faul bist morgens oder die Leute, die morgens noch Journal schreiben, weil es gibt ja so viele Tools, die uns irgendwie empfohlen werden. Weißt du, man hat seine Meditation, seine Qigong-Praxis, sein Yoga und dann denke ich, oh, jetzt soll ich auch noch meine Träume aufschreiben, so wann ist denn mal Schluss? Ist der ein einfacher Weg, ist auch einfach sich eine Voice-Memo zu schicken. Also Handy ist ja sowieso noch auf stumm. Mach einfach mal kurz auf und schlaftrunken. Ich bin durch den Regenwald geflogen. Einfach ist es auch witzig, sich diese Voice-Dinger anzuhören, weil man meistens auch total, total müde und verklatscht ist. Ja. Aber kann man auch einfach als Voice-Mail. Und ich glaube, allein, wie du es gesagt hast, deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, das mit anderen Menschen zu teilen. Allein durch den Prozess, dass du es aussprichst, holst du den mehr ins Bewusstsein. Und ich glaube, das ist, dann ist der nicht ganz so flüchtig, dann ist der nicht, der fliegt dann mal ganz schnell wieder raus aus dem Bewusstsein, aber so verankert er sich. Also wer zu faul ist, kann das auch via Voice machen. Aufschreiben ist natürlich Königsdisziplin, weil dann verbringst du einfach ein bisschen mehr Zeit mit der Thematik.
Ja, definitiv. Hauptsache, man beschäftigt sich mit den Träumen. Und dann wird man auch ganz schnell merken, was die Power dahinter auch ist, hinter den Träumen. Ja. Und es ist auch immer zu empfehlen, diese Träume mit anderen Leuten zu teilen, deren Perspektive zu bekommen oder eventuell auch mit jemandem zu arbeiten, der sich auch ein bisschen mehr mit Traumarbeit schon auskennt, der dir zum Beispiel bei der Interpretation oder sowas helfen kann, so dass man auch wirklich diese Schattenseiten nicht übersieht, die man so schnell auch übersieht, wenn man mit Träumen arbeitet.
Apropos, ist auch witzig, dass ich genau in dem Moment von ihr angerufen werde, weil ich gerade von meine beste Freundin gedacht hat und jetzt ruft sie mich genau in dem Moment auf dem Handy an, also Lebenssynchronisation, weil ich nämlich gerade an so wegweise und archetypische Träume, aber das werde ich später erzählen. Das machen wir noch zum Schluss. Das finde ich nämlich spannend. Es gibt verschiedene. Ich meine, das sind alles Verallgemeinerungen, aber es gibt so verschiedene Hinweise, die man bekommt, dass es ein Schattenthema ist. Kannst du darüber mal ein bisschen sprechen? Also
Ich glaube, ich kann mich nicht so richtig an die Richtlinie erinnern. Ich bin nicht ganz sicher, welche Richtlinie du meinst. Was mir aber jetzt gerade einfällt zu diesem Thema Schattenseiten oder beziehungsweise Schattenseiten und an die Anima oder Animus, ist ein Traum, den ich vor kurzem hatte. Ich habe geträumt, dass meine Freundin mit mir war und in diesem Traum mussten wir irgendwie eine Arbeit schreiben, wie einen Test oder sowas mussten wir schreiben. Und meine Freundin war aber dann nicht mal anwesend da gewesen, also musste ich dann komplett auf mich beruhen und habe mich gar nicht so sicher darin gefühlt. Und dieser Traum hat mir letztendlich gesagt, dass ich nicht nur auf meinen rationalen Verstand hören sollte. Also da waren noch mehr Details in diesem Traum, die darauf hingedeutet haben, dass ich nicht nur auf meinen rationalen Verstand beruhen sollte, sondern auch auf meine Intuition, was der weibliche Aspekt ist. Und dieser weibliche Aspekt war in diesem Traum physisch nicht wirklich anwesend gewesen und wurde von mir vermisst. Und das ist zum Beispiel ein goldener Schatten, den ich häufig auch nicht wirklich integriere in den Sachen, die ich mache, weil ich so sehr in meinen maskulinen, strukturierten Verhalten, Denkweisen bin, dass ich das dann ab und zu mal vernachlässige.
Willkommen im Club, mein Freund. Auch eine Lektion, die gerade sehr präsent ist in mir. So, versuch's nicht im Kopf zu lösen. Und das ganz kurz zu dem Konzept von Anima und Animus. Also im Endeffekt sind es auch mal wieder vom guten alten C.G. Jung benannte, wenn man es runterbricht, die Teilaspekte der Seele. Also er geht davon aus, dass es in jedem Menschen, das ist ja heute auch ein bisschen so in der spirituellen Szene, wird das immer bekannter sozusagen, dass man einfach verschiedene Aspekte, also einen weiblichen und einen männlichen Aspekt in jeder Seele vereint ist. Das heißt, egal ob du ein Mann bist, du hast einen sozusagen femininen und einen maskulinen Teil deiner Seele. Und das ist eben, Animus ist das männliche und Anima ist das weibliche. Also wir Männer haben sozusagen eine Anima, einen weiblichen Aspekt unserer Seele, mit dem wir uns verbinden dürfen. Und für Frauen, die haben ein Animus. Grund, wie immer, tiefe Motivation von Carl Jung ist einfach, dich wieder ganz zu machen und ganz werden zu lassen. Und da liegt nämlich auch dann auch die Power von Anima und Animus drinne, dass du verschieden, wie du gesagt hast, du schiebst deine Intuition zur Seite. Du versuchst, alles mit dem Kopf zu lösen. Dabei, wenn du die Intuition und den Aspekt, der dem Traum dann aufgezeigt wird, der eher so zum Feminin gehört, wenn du den integrierst, bist du auf einmal noch kraftvoller, bist noch integrierter oder kannst du deine Projekte mit noch mehr Kraft irgendwie durchführen, wie es vielleicht davor gewesen wäre. Also das zu diesen Aspekten. Ist nicht ganz das, was ich meinte, aber ich krieg's auch nicht mehr richtig zusammen. Ich glaube, dass die Theorie so ging, dass wenn es ein gleichgeschlechtlicher Mensch ist, ist es potenziell, wenn dir direkt keine Assoziation dazu einfallen, kann es auch eine Schatten sein. Aber da bewege ich mich jetzt gerade auf ganz dünnem Eis, also das würde ich gerne nochmal nachschauen, weil das gerade nicht mehr so richtig präsent ist. Haben wir noch was zur Methodik und Interpretation, was dir wichtig ist?
Nee, ich glaube, das sind so die hauptsächlichen Sachen. Es gibt noch mal so ein paar kleine Techniken, die auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein könnten, wie zum Beispiel aktive Imagination, so dass man sich in, das wäre vielleicht noch mal ein interessantes Thema, weil denn das ist tatsächlich auch super, super, super hilfreich,
Ja.
den Träumen zu verstehen. Also bei einer aktiven Imagination versetzt du dich eigentlich in eine tiefe Meditation. Also du versuchst dich komplett zu entspannen. Und ich mache das häufig meine eigenen Breathwork-Techniken. Also wenn ich jetzt selber in eine Breathwork-Journey reingehe und einen bestimmten Traum habe, den ich lösen will, dann nehme ich den häufig mit mir mit und versuche, den da drin zu verstehen. Gehe dann am Ende von dieser Breathwork-Session, weil ich dann in so einem tiefen, entspannten Zustand bin, visualisiere ich diesen Traum in meinem Kopf, visualisiere ich dieses Bild, dieses Symbol oder diese Person und fokussiere mich einfach auf die und schau, was da kommt. Und häufig entfaltet sich da schon irgendwie was raus. Oder ich frage diese Person, warum erscheinst du mir in diesem Traum? Was hast du mir zu sagen? Und dann bekomme ich häufig schon direkt die Antwort. Und es ist wichtig zu verstehen, dass keine Bemühungen von unserem logischen Denken mit involviert, sondern es kommt aus einer anderen Ebene. Also wir versuchen nicht eine Antwort zu hervorzuholen, sondern wir vertrauen einfach darauf, dass eine Antwort kommt. Und die kommt dann meistens auch schon, die Antwort, wenn man in diesem tiefen, entspannten Zustand ist und wirklich davon loslassen kann, jetzt eine Antwort hervorzuholen oder dass jetzt eine Interpretation stattfinden muss oder sowas.
Ich erinnere mich gerade an eine, das war ziemlich spooky. Ich erinnere mich gerade an eine Active Imagination Journey, die auch, da war ich relativ tief in meinem Unbewusstsein, da war so ein Springbrunnen und der ist dann auf einmal in so eine rote Farbe und ich so in dem Moment, fuck, Alter, weißt du, so aussieht, wie als wäre so Blut. Und ich weiß noch, dass mich das dadurch, dass es so tief dann in mir drin war, hat mich das damals ziemlich geschockt. Das weiß ich noch. Also manchmal, das vielleicht auch noch so als kleiner Kaviat oder als kleine Ergänzung. Ich meine, Traumarbeit und Schattenarbeit und diese Dinger sind super, super hilfreich. Aber teilweise, und das muss man sich auch bewusst sein, die werden dir auch Sachen zeigen. Und so funktionieren halt eben, die zeigen dir auch manchmal Sachen, die dir nicht gut gefallen oder die dir ein bisschen Angst machen oder die dein Ego gerade gar nicht so hören will oder sich denkt, nee, das passt ja gar nicht zu mir, so einer bin ich nicht, ich bin doch eigentlich ganz nett und lieb und das und das. Und das heißt, manchmal kriegst du einen Spiegel vorgehalten und der ist manchmal gruselig. Das vielleicht auch noch so als kleine Warnung, nicht Warnung, aber so Hinweis. Gebrauchsanleitung vielleicht.
Es ist definitiv mit Vorsicht zu nutzen und auch mal schön reflektieren, ob irgendwas nicht gerade zu viel wird für einen persönlich. Und das kenne ich selber von mir auch, dass ich dann manchmal einfach übertreibe mit meinen eigenen inneren Reisen, so dass ich dann auf einmal viel zu sehr hier oben mich befinde und eigentlich wieder tatsächlich in meinen Körper reinkommen
Zurück in
sollte
unseren
und
Datieren.
einfach mal wieder mich mit meinem Ja, genau. Mich einfach mal wieder mit meiner Außenwelt connecten
Genau,
soll.
genau. Und das ist, glaube ich, besonders für uns Introvertierte. Also ich würde mich auch generell als Introvertierter sehen, einfach so diese innere Erfahrung, aber auch in Verbindung wieder in die Außenwelt. Weil man kann sich sowohl in den inneren als auch in den äußeren Welten verlieren. It's all about balance, wie mit vielen Dingen. Und als letztes, lass nochmal bitte von den eher archetypischen, mystischen Träumen so. Hast du einen gerade präsent, wo du dachtest so, wow, da habe ich irgendwie, das ging eher in den Bereich der Mystik, das ging in den Bereich der Archetypen, das war etwas, was über meine Person hinausging.
Ja, ich habe da einen Traum vor einiger Zeit gehabt, wo ich mich gerade so wieder ein bisschen in diese Themen hereingearbeitet habe, wie zum Beispiel Spiritualität, aber auch das Arbeiten mit meiner inneren Welt. Und ich hatte diesen Traum, wo ich mich in einer Kirche befunden habe, aber die zum Teil ziemlich zerfallen war. Und in die Kirche ist ein Wesen reingeflogen, was halb Vogel und halb weibliche Person war. Und ich erinnere mich, in diesem Traum sind wir irgendwie auf eine Leiter geklettert gemeinsam und wir haben dann irgendwie angefangen rumzumachen, wir haben uns geküsst und ich habe dieses Wesen dann aber wieder von mir abgeschüttelt, habe das dann gesagt, verschwinde, ich möchte dich nicht hier haben, irgendwie sowas, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Was für mich da archetypisch dran war, war halt dieses Wesen, was ich mir vorher nie wirklich ausgemalt habe, sondern dieses Wesen, das war einfach da in diesem Traum und ist auch ein sehr, sehr archetypisches Symbol.
Ja, voll.
Sowohl in Thailand, aber auch in Ägypten.
In jeder alten Kultur sieht man diese Wesen, ja.
Ja, man sieht es viel. Und für mich stand es definitiv, dass die Connection zu der spirituellen Welt, was ich aber dann häufig auch immer wieder abgestoßen habe von mir, aber tatsächlich eigentlich zulassen sollte, weil es einfach auch der richtige Zeitpunkt war. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel von einem archetypischen Traum.
Ja, geil. Ja, ich hatte letztens einen Anruf gekriegt von meiner besten Freundin. Und sie hat mir so erzählt, sie war so freudig aufgelöst, also auf so einer wirklich schönen Art und Weise, hat gesagt, ich bin nur noch am Holz, war der schönste Traum aller Zeiten. Und in diesem Traum, eigentlich um es zusammenzufassen, eigentlich eine zutiefst religiöse und spirituelle Erfahrung gemacht. Und sie war da vorher, ich würde nicht sagen geschlossen, aber sie war da nicht besonders dran interessiert und das war nie so eine Thematik. Und ich finde es einfach spannend, wie diese Kräfte ihre verschiedenen Zugangswege dann doch finden und ihr halt in einer Art Traum, dass sie jetzt ganz, ganz viel Klarheit über so tief spirituelle Fakten des Lebens hat, aber sie hat das einfach als Traum bekommen. Während halt andere Leute, die müssen irgendwie ein Jahr lang irgendwie in Ashram gehen oder beten und meditieren und machen, geben sich so viel Mühe und dann passiert es einem Mensch, dass er diesen Traum hat und sie hat davon erzählt und dass sie zutiefst gehalten wird und all diese unkonditionelle Liebe und all diese schönen Gotteserfahrungen, die man machen kann. Und es passiert halt auch einfach manchmal so in einem Traum. Und dann ist halt so spannend. Also mich fasziniert diese Welt der Träume. Und ich bin so froh, dass wir diese geile Unterhaltung heute hatten. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen. So als letzte zwei Fragen, als allererste. Wo können sich denn Leute mit dir connecten? Also was hast du für Angebote? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Und wo findet man dich in den sozialen Netzwerken?
Ja, also auf den sozialen Netzwerken findet mich vor allem auf Instagram. Einfach den Namen Christian und dann unterstrich Kasper, K-A-S-P-E-R, eingeben. Und da kann man sich am besten mit mir connecten, aber ansonsten auch einfach über meine Website, welche ist christiankasper.org. Und meine Services sind unter anderem One-on-One-Coaching, aber auch Breathwork. Und wenn da irgendwelche Artisten draußen sind oder Leute, die in diesem Bereich tätig sind, ich bin auch immer wieder bereit, Kollaborationen einzugehen. Ich finde das immer großartig, mit anderen Leuten Sachen zu gestalten. Also falls sich da auch jemand berufen fühlt, dann auf jeden Fall immer gerne her. Was ich auch in der Zukunft ermöglichen möchte, ist tatsächlich die Traumanalyse in einem One-on-One-Setting. Also falls irgendeine Person einen Traum hat, dass man den dann gemeinsam in einer einzelnen Session, ohne dass jetzt irgendwie ein Coaching-Programm oder sowas steht, dass man einfach eine einzelne Session hat, wo man dann gemeinsam diesen Traum analysiert.
Geil, Mann. Also kommt alles auf jeden Fall in die Shownotes, werde ich verlinken und kommt auch noch alles auf Instagram. Als Abschluss, was ist noch so eine Herzensnachricht an jeden, der hier gerade zuhört?
Das Erste, was mir einfällt, taucht in euch ein.
Ja, geil.
In eure innere Welt. Versinkt da nicht zu sehr drin, kommt auch mal zwischendurch wieder raus, aber versucht euch nicht so sehr abzulenken, sondern guckt einfach mal, was wirklich da in euch lodert und was gehört werden möchte, was geliebt werden möchte, denn wir sind so abgelenkt, sogar in dieser Zeit gerade. Wir haben jetzt einfach in den letzten Monaten unsere Ablenkungsmethodiken gefunden, ob es jetzt die Screentime ist, die sich erhöht hat oder Online-Shopping oder was auch immer, aber wir haben diese Ablenkung bereits schon wieder gefunden und Ich finde, diese Introperspektive ist sehr, sehr wichtig und die sollte nicht verloren gehen für niemanden.
Geil, Mann.
Ja.
Ey, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Es war der Wahnsinn und machen wir bestimmt nochmal in Zukunft.
Ja, vielen lieben Dank dir. Vielen Dank, dass du mich hier hattest. War mir eine große Freude.
Das war's, Freunde. Wenn ihr Bock habt, mehr von Christian zu erfahren oder mit ihm zusammenzuarbeiten, dann findet ihr den Link in den Shownotes. Da findet ihr auch die ganzen Autoren und Personen, von denen wir gesprochen haben. Stanislav Grof, Eric Gorczy, Carl Gustav Jung und so weiter. Falls ihr auch nochmal eure eigene Recherche machen wollt. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin so dankbar, dass ihr alle hier dabei seid und dass ihr mir auch mir die Möglichkeit gibt, hier nochmal meine eigenen Tiefen zu erkunden. Und wenn es noch nicht geschehen ist, dann freue ich mich natürlich über ein Rating bei Apple Podcast. Ich freue mich über jeden, der diese Folge mit seinen Liebsten teilt auf Social Media, auf Instagram. Das ist so der Number One Weg, wie wir wachsen, wie ich noch geilere Gäste einladen kann und wie wir einfach diese Mission von Radio Tiefsinn noch ein kleines bisschen mehr in die Welt tragen. Und ich bin sehr dankbar für jeden, der das tut. Much love, bis zum nächsten Mal. Dein Benjamin.